Ich würde sagen, wir blenden, wenn wir ein fremdbestimmtes Leben führen, blenden wir unsere Ressourcen und unsere Fähigkeiten aus. Was per se eigentlich ein Verlust ist. Ich suche Geborgenheit in Abhängigkeit oder in Unfreiheit. Und ich gehe vielleicht auch sogar ungesunde Symbiosen ein. Und das ist eigentlich ein Zulassen von Übergriff. Also jemand anders füllt dann das aus, was ich weglahne. Dann gibt es wieder ein Ganzes. Und ich finde mich dann in Situationen wieder, die ich eigentlich gar nicht hin will.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von ERF Media Schweiz.
In unserem Leben müssen wir vielen Sachen gerecht werden. Vielleicht einem Partner oder einer Partnerin, den Eltern, der Familie, aber auch der Gesellschaft oder auch dem Arbeitgeber. Wir lernen im Leben, wie wir funktionieren und uns verhalten müssen. Aber das kann auch wieder zu Hemmungen oder Einschränkungen führen. Wenn wir allen anderen immer alles recht machen wollen, dann ist man fremdbestimmt. Dabei geht es viel mehr um Autonomie statt um Fremdbestimmung. Die entscheidende Frage ist dabei, wie kann ich lernen, ein selbstbestimmtes Leben zu führen in einer Gesellschaft, die so viel von einem erwartet? Autonomie, das ist auch eines der Steckerpferdchen von Marco Warenberger aus Winterthur. Er ist psychosozialer Berater und Seelsorger und weiss, was es braucht, um ein selbstbestimmtes Leben zu leben. Mein Name ist Karl Dietli. Ja, Marco, wir reden ja über das Thema Autonomie heute Nachmittag und ich bin ja als Kind so erzogen worden, dass man ein guter Mensch ist, vor allem da in der Schweiz, wenn man sich gut in die Gesellschaft einfügt und auch macht, was man so ein bisschen machen sollte, oder? Es gibt ja wie so ein bisschen Anstandsregeln, die man so ein bisschen hat, oder? Vielleicht möglichst nicht auffallen, nicht sein zu den Leuten, seiner Arbeit treu nachgehen. Und dann hat man so ein bisschen Definition, oder? Was ist normal? Was ist vielleicht dann nicht so normal? Das sind ja alles prinzipiell gute und schöne Sachen, oder? Im Leben. Aber ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass das auch mit Stress verbunden ist. Kennst du auch so Beispiele aus deinem Leben, so Verhaltenskodex, wie man sich muss an so Sachen halten?
Ja, ich kenne das aus meiner eigenen Kindheit, Jugend und jungen Erwachsenenleben. Da bin ich sehr darauf bedacht gewesen, nicht aufzufallen, niemand zu stören und niemand in meinem Weg zu sein. Und im Rückblick dunkt es mich sicher schon sehr angepasst gewesen. Ich wollte, dass andere mit mir zufrieden sind. Und darum wundert es mich auch nicht, dass ich dann den Beruf vom Detailhandelsangestellten gelernt habe in einer Eisenwarenhandlung.
Also so als erster Beruf, oder?
Ja, genau. Genau. Weil im Verkauf geht es ja darum, dass man einem Kunden den Kaufwunsch bestmöglichst erfragt und erfasst und ihm das anbietet, was dem entspricht und was sein Problem wirklich löst.
Also so ein bisschen den anderen zufriedenstellen, oder?
Das ganz ist
so,
genau. Ja, genau. Also Kundenzufriedenheit ist sehr wichtig und ich kann alles dazu beitragen, dass der Kunde zufrieden ist. Und darum habe ich mich auch hinter meinem Beruf versteckt und ohne ihn bin ich eigentlich nichts gewesen, oder ich habe nicht gewusst, wer ich bin ohne meinen Beruf.
Also auch wirklich so ein bisschen Identifikation, was du hast können
mit,
sagen?
Ja, mit dieser Rolle vom Beruf, genau.
Oder ein Schutzschild oder so etwas, ja. Hat es bei dir so eine Wandlung gegeben, oder würdest du sagen...
Auf jeden Fall. Es ist mir irgendwann eben bewusst worden, dass ich mich hinter meinem Beruf verstecke und gar nicht weiss, wer ich eigentlich bin. Und auch meine Beziehungsgestaltung ist oft so gewesen, dass ich mich angepasst habe. Also die ersten Beziehungen mit Frauen sind so gewesen, dass ich sie versucht habe, zufriedenstellen und ihnen auch gar kein richtiges Gegenüber gewesen bin. Genau, und das ist nicht unbedingt attraktiv.
Was hat dir so geholfen, dass du rausgekommen bist? Ist es einfach das Älterwerden und das Reiferwerden? Oder hat es da doch auch noch etwas ein bisschen gebraucht bei dir? So auch an aktivem
Es hat mein aktive Beiträge gebraucht, ja. Und vor allem durch meine Weiterbildungen, wo ich auch auf Beratungstätigkeit hin unternommen habe, bin ich reflektierter und bewusster geworden, ja.
Gehen wir doch rein in das Thema Autonomie. Das Gegenteil wäre so ein bisschen die Fremdbestimmung, oder? Wenn man eben nicht so frei handelt nach den eigenen Maßstab, wie man sie gerne hätte. Jetzt ist mir ja bewusst, in der Gesellschaft ist das wahrscheinlich schwierig, oder immer können komplett unabhängig und frei zu sein. Aber lass uns doch mal einfach in die Definition hineinkommen. Wie würdest du sagen, wie definieren wir das Gebiet genau?
Ich orientiere mich stark an der Transaktionsanalyse. Sie ist mein Beratungshintergrund und Autonomie ist dort das Ziel von Beratung.
Was würdest du sagen, jetzt gerade Transaktionsanalyse, wenn für Leute, die das nicht kennen, kannst du das noch kurz erklären, was das für eine Methode ist?
Es ist eine psychologische Methode zur Förderung von der Selbstkompetenz und von der Autonomie. Also das sind wirklich die zwei Hauptziele.
Und da schaffst du nach einem Schema, nach einem Raster, wo du wirklich kannst Menschen auch, sage ich mal, deklarieren und auch freisetzen.
Ich nutze verschiedene Modelle, je nachdem, was das Beratungsanliegen ist, wo eben unterstützen drin, dass Klienten zunehmend an Selbstkompetenz und an Autonomie. Genau, und in Bezug auf das Thema Autonomie orientiere ich mich da am Leonard Schlegel, das war ein Schweizer Transaktionsanalytiker gewesen, und der hat drei Wörter gebraucht, um das zu beschreiben, was Autonomie ist, nämlich der Mut, eine Entscheidung und eine Fähigkeit in Bezug auf verschiedene Lebensbereiche. Das erste ist, Verantwortung für mich selber zu übernehmen, also Selbstverantwortung zu übernehmen. Für mein Denken, für mein Fühlen, für mein Handeln, für meine Bedürfnisse, für meine Wünsche. Ein weiteres ist, die Realität so zu sehen, wie sie ist und nicht so, wie ich sie gerne hätte. Ich bin meinen Mitmenschen gegenüber echt, authentisch und offen. Und ich weiche den anstehenden Problemen nicht aus, sondern gehe aktiv zu einer Lösung. Ich bin bereit, aus allen Erfahrungen zu lernen, auch aus den unangenehmen. Und ein letzter Punkt noch, ich übernehme Mitverantwortung für soziale und umweltliche Probleme. Also ich trage aktive Mitverantwortung. Das ist so die Definition, wie er es beschrieben hat.
Nach dem Rahmen wäre man dann eigentlich autonomisch selbstbestimmt. Mhm. Also würde ich sagen, das ist auch das Raster, wo man muss vorgehen. Und wenn man das alles erfüllt, dann hat man ein selbstbestimmtes Leben. Und wenn man es nicht erfüllt, ist man fremdbestimmt. Oder ist das jetzt gerade ein bisschen zu extrem?
Also das ist ein Wachstumsprozess. Es geht darum, die Bereiche, die Lebensbereiche zu identifizieren, wo ich das eben nicht mache, wo ich meine Verantwortung nicht wahrnehme, wo ich nicht weiss, was ich will und wie ich das kommunizieren soll. Und dort geht es darum, das zu reflektieren und anfangen, in die Selbstverantwortung einzusteigen. Und in die offene Kommunikation, in die direkte Augenhöhe Kommunikation.
Und das kann ja bei jedem einen anderen Punkt sein. Oder?
Ja,
ich nehme an, bei gewissen sind es vielleicht alle Aspekte von dem Raster betroffen, bei jemandem vielleicht nur etwas. Hast du da vielleicht auch gerade ein Beispiel, was so könnte sein, so ein praktisches Beispiel aus dem Alltag, wo jemand fremdbestimmt ist und dann eben kann gerade selbstbestimmt werden oder mehr Autonomie bekommen?
Also ich kann gerade ein eigenes Beispiel bringen, wenn ich bin jemand, der immer wieder mal Migräne hat. Wenn ich zum Beispiel Migräne habe, dann ist es meine Verantwortung, gut für mich selber zu sorgen, zu schauen, was ich jetzt brauche und das auch so zu kommunizieren. Und auch offen zu sagen, was jetzt möglich ist und was nicht möglich ist. Und nicht zu warten, bis jemand anders sich mir erbarmt und mir gibt, was ich jetzt könnte brauchen.
Und dann einfach so quasi bis dann weiter normal funktionierst und in den Hammer reinlaufst.
Genau. Oder?
Weil man muss ja dann wahrscheinlich schon, je nachdem wie extrem das ist mit der Migräne, dass man vielleicht das Licht nicht mehr so gerade sucht oder vielleicht auch genug trinkt oder in die Ruhe geht.
Die Lautstärke, ja.
Vielleicht mehr schlafen als sonst. Das,
genau.
Eben da nehme ich an, weißt du in der Zwischenzeit, was du brauchst und was dir gut tut, wenn du in dem Modus bist. Und das ist ja eigentlich gerade auch so ein Krisenmoment oder so ein Konfliktmoment, wo du kannst sagen, jetzt muss ich das haben und ich nehme es auch für mich. Und ich schaue jetzt nicht zu fest darauf, was vielleicht meine Frau, meine Kinder oder, also ist ja auch immer ein wichtiger Faktor, wenn man jetzt Familie hat, oder? Aber man muss gleich auch mal sagen, jetzt muss ich auch auf mich schauen, oder?
Genau.
Ohne, dass es egoistisch ist. Oder?
Genau, und es ist wichtig, eben das gut zu kommunizieren. Genau. Ein anderes Beispiel ist auch, wenn meine Frau zum Beispiel möchte in den Arm genommen werden und ich das nicht merke, dass sie darum bittet. Und das macht sie auch. Also wirklich aktiv darum bitten.
Gehen wir doch zu den Ursachen und den Gefährdungen. Kannst du eigentlich sagen, wie kommt es dazu, dass wir eigentlich Formen von Fremdbestimmung annehmen? Ist das einfach gegeben in unserem Sein? Gibt es da Leute, die eben mehr betroffen sind als andere? Oder auch einfach mal allgemein gefragt, wie kommt es dazu, dass wir eigentlich fremdbestimmt sind? Weil es wäre ja schön, wenn jeder das schon so hätte, oder? Die Selbstbestimmung und Autonomie von Anfang an.
Ja, also der Ursprung liegt oft in den kindlichen Strategien, wo wir versuchen, unsere grundlegenden Bedürfnisse gestillt zu bekommen. Und die sind nach Annahme, nach Zugehörigkeit, nach Liebe, nach Schutz, nach Sicherheit und so weiter.
Also gerade auch das Urvertrauen, das man entwickelt, die ganze psychologischen Entwicklungen, die da abgehen, sobald ein Mensch auf der Welt ist. Ja.
Genau. Und die Strategien, die schreiben wir wie in eine Art ein unbewusstes Drehbuch rein. Und das entsteht schon sehr früh in den ersten sechs Jahre vom Aufwachsen. Und in der Transaktionsanalyse nennt man das ein Skript. Es ist wirklich ein inneres Drehbuch. Und als Erwachsene gehen wir immer wieder dann auf das Skript zurück, wenn wir unter Druck stehen, wenn wir im Stress sind. Ganz unbewusst.
Das ist wie so eine innere Anleitung, die einfach so uns Sicherheit gibt, oder?
Ganz genau. Und wir verhalten uns dann als Erwachsene so, eben wie wir uns als Kind verhalten haben. Und das ist meistens dann nicht so passend. Und auch nicht den heutigen Möglichkeiten angemessen.
Eigentlich so, wie es optimal wäre oder wie es
genau
besser würde funktionieren.
Ja. Also vieles ist auf das Drehbuch zurückzuführen.
Und würdest du sagen, das ist immer negativ? Oder? Weil ich höre da auch so ein bisschen Komponenten raus. Eben, es ist ja unsere Sicherheit, oder?
Ich würde sagen, wir blenden, wenn wir ein fremdbestimmtes Leben führen, blenden wir unsere Ressourcen und unsere Fähigkeiten aus. Was per se eigentlich ein Verlust ist. Ich suche Geborgenheit in Abhängigkeit oder in Unfreiheit. Und ich gehe vielleicht auch sogar ungesunde Symbiosen ein. Und das ist eigentlich ein Zulassen von Übergriff. Also jemand anders füllt dann das aus, was ich weglane. Dann gibt es wieder ein Ganzes. Und ich finde mich dann in Situationen wieder, wo ich eigentlich gar nicht hin will. Darum finde ich das nicht unbedingt positiv. Allerdings gibt es Situationen, wo ein erwachsener Mensch das tatsächlich nicht kann, seine Selbstfürsorge wahrnehmen. Aus gesundheitlichen Gründen zum Beispiel. Und in so einer temporären Situation ist es wichtig, dass man das in einem Fürsorgevertrag regelt. Wieder klar und offen.
Also, dass wirklich auch jemand anderes das kann für einen übernehmen, wenn man vielleicht gar nicht eben
ja, das wenn man kann. Sich jetzt selber nicht kann pflegen kann, wie jetzt jemand, der gebrochene Beine hat, der muss Hilfe in Anspruch nehmen, der muss das zulassen können. Aber das ist für eine begrenzte Zeit.
Genau. Und eben für das kann man das ja auch regeln und hat Hilfestellungen in der Gesellschaft oder auch von Institutionen, die das ja auch können übernehmen. Aber in der normalen, sag jetzt mal normal, weißt du, was ich meine, ist es ja schon so eigentlich, es wäre schon das Ziel, eben in die Selbstbestimmung hineinzukommen oder möglichst die auch immer können zu managen. Und trotzdem ist es ja nicht immer möglich, oder? Weil wir sind ja nicht Roboter und sind auch nicht perfekt.
Genau. Und da gefällt mir eben das Modell von der Transaktionsanalyse, dass es der Situation angemessen ist. Also so, wie die Umstände im Moment möglich sind, kann ich trotzdem Verantwortung für mich übernehmen und meine Bedürfnisse ausdrücken. Und auch, auch verhandeln.
Und dann ist es ja immer ein Weg, oder?
Ja, genau. Also ob es jetzt ein grosser Raum ist, den ich habe, oder ein kleiner Raum, der mir zur Verfügung steht, ich kann trotzdem Verantwortung für mich übernehmen.
Also es ist eigentlich ein Thema, das uns alle betrifft, oder? Man kann nicht sagen, es gibt da bestimmte Gefährdungsgruppen, das betrifft uns alle, aber wahrscheinlich einfach jeder an einem anderen Punkt unterschiedlich, oder?
Genau. Und es gibt auch wahrscheinlich Situationen, Themen, wo es kein Problem ist, wo ich mich sicher und wohl fühle. Und sobald ich eben, besonders unter Stress und unter Druck, lasse ich mich dann eher in etwas hinein verführen oder finde mich dann in etwas wieder, wo ich eigentlich nicht haben will.
Eben, du sagst, es gibt Situationen, wo es besser geht, Situationen, wo es weniger geht. Wo ist denn da so die rote Linie, kann man das sagen? Ab wann wird es ungesund, das Ganze?
Ich würde sagen, dort, wo also ein Mensch wirklich seine Selbstverantwortung aufgibt und sich dann wie in einem Opfer hinein wieder sieht und sich dann von anderen abhängig macht oder abhängig machen lässt, dort finde ich es wirklich ungesund.
Hast du ein Beispiel dafür?
Also abhängige Beziehungen sind per se ein Beispiel. Also ich habe das in meiner eigenen Geschichte erlebt. Eben ich habe, wie ich es am Anfang gesagt habe, mich von Partnerinnen abhängig gemacht. Ich habe sie zufrieden versucht zu stellen und ich bin abhängig von ihrer Zufriedenheit oder ich habe mich abhängig gemacht von ihrer Zufriedenheit und das ist ungesund.
Es müsste ja dort auch wirklich
eine Gegenseitigkeit geben.
Gegenseitigkeit sein und man muss den anderen auch die Freiheiten geben. Oder obwohl man ja eigentlich auch schon Beziehungsform eingeht, wo eine gewisse Verbindlichkeit braucht. Oder? Das ist aber nicht in Abhängigkeit und Druck und Stress, sondern in einer Freiheit innen auch. Und trotzdem ist wie klar, die Bindung, die ist da, oder?
Ja.
Das ist ja schon auch noch eine Herausforderung für gewisse Menschen, oder? Dass man für gewisse ist es wie klar, aber andere verstehen daraus, ich muss mich daran halten und dann ist es ja auch eine Leistung, ein Leistungsdruck, oder?
Ganz genau, ja. Und das hängt eben mit dem Drehbuch zusammen. So, oft so, wie ich es gelernt habe in meiner Kindheit und Jugend, so wiederhole ich es dann in den Beziehungen, wenn ich das nicht reflektiere.
Ja, Stichwort Kindheit, Jugend, das würde ich auch noch eintauchen. Ich denke eben, wir sind ja alles von dem, wie wir auf die Welt gekommen sind, wie wir erzogen worden sind. Da wird ja eben auch das Drehbuch oder auch so eine Identität und vor allem auch Verhaltensmuster in unser Leben hineingeben, wo uns eben dann so ein bisschen wie ein Airbag oder eben ein Notanker sind, gerade in Situationen, wenn es im roten Bereich läuft oder wenn es einem die Sicherung raushaut. Was würdest du sagen aus deiner Sicht, welche Rolle spielt da die Erziehung? Wie eine grosse Rolle in dem ganzen Prozess?
Ich muss vorausschicken, dass ich selber kein Kind habe und darum keine Erziehungserfahrung habe. Ich kann da nur auf der theoretischen Ebene reden. Aber aus Liebe eben zu den Eltern versucht das Kind, sich anzupassen. Das ist Grundmotivation. Und da finde ich sehr kreative Wege, dass das gelingt, die Eltern zufriedenzustellen. Es versucht, die Eltern glücklich zu sehen. Und wenn die Eltern unglücklich sind, traurig oder eben unzufrieden, dann meint das Kind sehr oft, es hänge an ihm, es liege an ihm. Und versucht dann, sich anzupassen. Das ist eigentlich eine sehr kreative Leistung, die das Kind da bringt, aber es ist auch sehr prägend.
Negativ wahrscheinlich. Ja.
Genau. Und leider machen wir es als Erwachsene nicht immer einfach für Kinder, wenn wir dann sogar noch sagen, mit dem machst du mich glücklich oder mit dem machst du mich jetzt traurig, so wie du dich verhaltest. Das unterstützt dann genau die Denkweise noch.
Tut so ein Leistungsdenken auslösen.
Ja.
Ja.
Und Kinder übernehmen auch Forderungen von den Eltern. Also es beeil dich, es streng dich an, sei stark, ein Bub brüllt nicht.
So die Rollenbildung.
Oder bist liebenswürdig. Das sind so Botschaften, die unausgesprochen oder ausgesprochen eben dann noch zusätzlich das Feuer antreiben.
Also man kann viel falsch machen in der Erziehung, das ist wahrscheinlich ein Fakt und gehört auch zu der Realität. Aber man kann ja auch vieles gut machen. Was würdest du denn sagen als Pendant? Was ist förderlich für die Phasen?
Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man einem Kind altersgerecht erklärt, warum etwas so ist, wie es jetzt ist oder warum ich etwas so haben will, wie ich es haben will. Ich finde das nicht förderlich, wenn man zum Beispiel sagt, so ist es jetzt. Es ist wichtig, dass man Fragen stellt, auch dem Kind Fragen stellt, die zum selber Denken anregen. Das Kind kann ein eigenes Anführen an die Antwort erreichen. Und es braucht tatsächlich auch gesunde Grenzen. Also, wenn das Feld zu offen ist, dann ist es überfordernd fürs Kind. Also, gesunde Grenzen sehe ich auch als wichtig.
Was könnte das für Sachen sein? Ohne, dass es überfordernd oder vereinnahmend ist?
Also
oder?
Wenn ich jetzt ein Kind zum Beispiel mit in den Laden nehme, in einen Hyper-Supermarkt da, wo es eine ganze Wand voll Joghurt hat und dann dem Kind sagen, es soll jetzt auswählen, wenn es da 15, 20, 40 Sorten hat, ist das vielleicht einfach zu viel.
Ich kann auch für einen Erwachsenen überfordern.
Also mir geht es zum Teil heute noch so. Ja,
mir auch, genau. Und es ist dann vielleicht auch zu viel Freiheit, ja. Oder? Wo vielleicht etwas, wo ganz klar ist. Also wenn wir jetzt Schoki-Joghurt kaufen, dann darf und muss das für das Kind ja auch gut sein. Außer das würde von sich aus ja immer sagen, ich habe jetzt am liebsten Aprikosen. Dann kann ich ja aus Liebe zum Kind auch noch eine Aprikose kaufen, oder?
Genau.
Aber das muss ja nicht dann er entscheiden, oder?
Oder auch, wenn das Kind sollte den Menüplan von der Woche zusammenstellen, das ist too much.
Das glaube ich.
Aber es könnte ja eine Mahlzeit von der Woche wünschen, zum Beispiel.
Genau. Oder einfach auch, wenn man immer sagt, Mami, ich kann das und das so gern, dann weiss man vielleicht, dass man das ja schon mal mehr kann setzen als vielleicht nur einmal im Jahr. Genau.
Und ich finde es auch wichtig, dass man das Kind lehrt, zunehmend auch Verantwortung für sich selber zu übernehmen. Eben altersgerecht, das finde ich wichtig.
Also immer auch so Schritt für Schritt, oder? Das kann ja auch eine Überforderung sein.
Ja, genau. Und wenn es auf eine ermutigende, stärkende und erlaubende Art und Weise passiert, dann ist es umso besser. Dann ist es umso attraktiver.
So, dass das Kind auch nachvollziehen kann, oder? Was nicht einfach, wir machen jetzt das.
Ja.
Das wäre ja der Idealfall, oder? Wenn man das so macht. Und gleich für viele Eltern, ich glaube, da rede ich auch aus eigener Erfahrung, ist es ja immer auch, ja, manchmal eine Überforderung zum Kind haben und dann auch in die verschiedenen Erziehungsphasen reinkommt. Und je mehr Kind man hat, umso herausfordernder wird es wahrscheinlich noch. Wenn man jetzt vielleicht schon in einer gewissen Phase ist oder vielleicht sogar schon am Ende von der Erziehung oder dort durchgegangen ist, Oder vielleicht gerade auch, wenn Kinder schon ein bisschen grösser sind und so, sage ich mal, das Gröbste durch ist. Aber man hat vielleicht gleich noch einen Erziehungsstatus. Was kann man machen, wenn man Sachen versäumt hat? Ist es dann zu spät schon? Weil die haben ja jetzt aus vielleicht 5 Jahren, 8 Jahren, 10 Jahren oder was auch immer, haben die schon Erfahrungen gesammelt, sind schon ein bisschen geprägt, programmiert worden. Würdest du dann sagen, ist es zu spät, um noch irgendetwas zu ändern? Hat man es dann versäumt oder gibt es immer noch Hoffnungen?
Also ich glaube fest daran, dass es nicht ein zu spät gibt. Wir alle haben den unbewussten Lebensplan in uns. Es gibt keinen Mensch ohne den. Und von dem her gesehen kann man nicht verhindern, dass das passiert. Auf die andere Seite glaube ich, dass jeder Mensch ein Leben lang lernbereit bleibt. Also selbst wenn ich das mit 20 noch lerne, ist es nicht spät. Ich kann immer noch lernen, Verantwortung für mich selber zu übernehmen und mich klar auszudrücken und so weiter. Es wird nicht einfacher, das wahrscheinlich nicht, aber ein zu spät, glaube ich, gibt es nicht. Was ich ganz wichtig finde, ist, wenn ich das feststelle als Eltern, als Vater, dass ich meinen Willen zu oft durchgedrückt habe zum Beispiel, finde ich es wichtig, das als Fehler zu benennen, auch vor dem Kind, das offen zu legen und um Entschuldigung zu bitten, weil das ist eine Art und Weise, mit Fehlern umzugehen, wo Beziehung stärkt, wo Vertrauen fördert und wo auch ein Vorbild gibt, wie wir auch mit Versagen, mit Fehlern, die wir alle machen, können umgehen.
Stärkt ja auch wieder Bindung zum Kind, oder?
Ganz und genau.
Fehler passieren ja wahrscheinlich sowieso. Also es geht ja nicht darum, dass man sie nicht macht. Das wird wahrscheinlich schwierig werden.
Mhm. Aber ich finde wichtig, dass man sie thematisiert und nicht einfach für sich entscheidet, heute mache ich jetzt alles anders. Und das Kind sieht einfach noch, vielleicht, dass jetzt der Papi oder die Mami etwas anders macht, aber keine Ahnung warum. Ich finde es wichtig, dass es nachvollziehbar ist.
Jetzt, welche Schritte kann man dann konkret machen, um die ungesunden Bindungen zu lösen, wenn sie dann da sind? Ich weiss nicht, ob man als Kind etwas machen kann, aber wahrscheinlich ist das mehr dann auch an die Eltern gerichtet oder als Umfeld.
Ja, das denke ich auch, weil eben Eltern haben ja immer noch, solange das Kind ein Kind ist, Verantwortung. Und ich finde es wichtig, dass man das Kind eben altersgerecht behandelt und ihm die entsprechende Verantwortung zumutet. Also, dass man das wirklich anfängt zu leben. Ihm Fragen stellen, die das eigene Denken ansprechen, anstatt dass ich einfach vorgefertigte Meinungen und Antworten gebe, die das Kind übernehmen muss. Dass man dem Kind Eigenständigkeit zugesteht, ohne alle Schwierigkeiten und Unangenehmes fernzuhalten und es einfach so zu schützen. Also wirklich auch Eigenständigkeit zumuten. Und ihm aber gleichzeitig die Unterstützung anbieten, sich bereithalten und zugänglich sein. Ich glaube, das kann dazu beitragen, dass ungesunde Bindungen gelöst werden.
Gehen wir doch noch gerade weiter, jetzt einfach von dem Erziehungsaspekt und den praktischen Tipps allgemein rein. Auch, sage ich jetzt nicht nur noch von der älteren Kindbeziehung, sondern auch allgemein wir als Menschen, auch als Erwachsene, vor allem, wie kann man es da schaffen, auch so ein bisschen von einer Fremdbestimmung zu der Autonomie zu kommen. Ich meine, nicht jeder kennt die Transaktionsanalyse, die du brauchst. Es sind wahrscheinlich viele einfach Menschen im Alltag rein, die ihren Ablauf haben, ihren Trott und nicht gerade immer mega viel Zeit hätten, um vielleicht sich verändern oder sich selber zu reflektieren oder auch in so eine Beratung zu kommen, wie zu dir oder jemand anderem. Was sagst du da? Wie kommt man da so ein bisschen weg von diesen Sachen?
Ich glaube, ich fange damit an, dass ich die leiseligen und lauten Gefühle in mir, die mich hinweisen auf Fremdbestimmung, dass da Fremdbestimmung rum ist, dass ich die ernst nehme, dass ich die mal anfange wahrnehmen überhaupt, dass ich sie nicht mehr länger ignoriere. Und dass ich die Realität anschaue, so wie sie ist. Dass ich sie anerkenne. Es ist einfach, die Augen zu verschliessen vor dem Unangenehmen, aber das verhindert eine Lösung.
Also sich selber reflektieren, oder? Nicht einfach blind durch den Alltag zu laufen.
Ja, und es muss nicht angestrengtes Nachdenken sein, sondern einfach eben mal wahrnehmen, was ist, was macht da mich aufmerksam in mir? Wo reizt mich etwas? Und dann sich anfangen, Fragen zu stellen, ja, was könnte denn das sein, wo mich reizt? Wo passe ich mich übermäßig an vielleicht? Wo nehme ich meine Verantwortung nicht wahr? Wo lasse ich mich von jemand anderem bestimmen oder mache ich mich abhängig?
Also wirklich auch wahrscheinlich in den Situationen, wo es passiert, gerade am besten, oder?
Ja, das sind meistens die besten Gelegenheiten, weil eben es reizt mich ja dann irgendetwas.
Genau, also man ist dann wie triggert oder ja. eben in einer unangenehmen Lage, wo man ja merkt, mhm. hey, das ist jetzt nicht so, wie ich es gerne hätte.
Ja, genau. Ja. Also irgendwie kann das eine leise Ungeduld sein, es kann eine Angst sein, ich werde übergangen, es kann eine Traurigkeit sein, ich werde nie gesehen, es kann eine Wut sein, jetzt lange aber. All diese Regungen sind eine Chance, um bewusst zu werden, was da passiert eigentlich und eine Gelegenheit anfangen, mir die Fragen zu stellen.
Genau, und dann ist man mal dort an dem Punkt, ich habe etwas erkannt. Mhm. Wie fährt man dann weiter?
Dann lohnt es sich zu fragen, ja, was will ich denn stattdessen? Wenn das mir Unbehagen bereitet, was will ich denn stattdessen?
Und das Ziel von mir. Ja. Ja.
Genau, also, oder der Wunsch, das Bedürfnis.
Genau, ja. Ja. Und dann haben wir eine Ausgangslage und einen Punkt, wo man sich kann hier orientieren, aber man ist ja noch nicht dort, oder?
Also, genau. Ja. Also ich weiss vielleicht jetzt anfangs, was ich denn lieber möchte, was mein Bedürfnis wäre. Und je nach Intensität von dieser Fremdbestimmung, ist es etwas, das ich allein lösen kann? Oder vielleicht ist denn das der Zeitpunkt, wo ich mit jemandem anfangen sollte, darüber reden? Entweder eben mit einem guten Freund oder in einer Beratung das thematisieren. Weil ich muss es nicht allein schaffen.
Und wenn ich jetzt das gerade mit einem Freund oder einer Freundin mache, was kann ich dort genau dann erreichen? Also vielleicht eine Spiegelung, oder? Mhm. Aber auch, jetzt gerade wenn es keine Fachperson ist, was kann man die andere Person dann dabei helfen? Ich meine, das sind ja dann vielleicht Tipps geben oder was ist so der Profit aus dem?
Nicht einmal unbedingt. Ich glaube, der Mensch möchte viel mehr, dass man ihm einfach einmal zuhört. Und in dem, dass da ein Gegenüber ist, wo ich es kann erzählen und ich das laut ausspreche, das muss ich ja, sonst hört mich der andere nicht, höre ich mich selber. Höre, was ich da sage, was ich vielleicht noch nie ausformuliert habe. Vielleicht denkt in Ansätzen, aber nicht ausformuliert. Also nur schon allein die Gelegenheit, mit jemandem können zu reden, kann schon sehr viel Entlastung bringen.
Das stimmt.
Und vielleicht stellt man ja dann die andere Person noch ein paar Fragen. Das ist viel hilfreicher als Tipps geben.
Und da kann man sich so auch weiter selber reflektieren und mit diesen Inputs kommt man auch weiter, als man vielleicht selber einfach gewesen wäre. Oder es gibt ja auch in anderen Sachen im Leben. Ich habe es auch schon gehabt, dass ich an irgendeinem Thema umrecherchiert habe oder etwas gesucht habe und dann bin ich zu einer Person an und wollte einfach fragen, was denkst du zu dem Thema? Und in dem Moment, wo ich die Frage stelle, kommt mir eigentlich schon die Antwort selber in den Sinn. In dem Sinn hat es nur schon geholfen, du gehst mit dem Anliegen raus, du drehst jemandem vor und bevor schon die Reaktion kam von dieser Person, habe ich eigentlich schon die Antwort für mich gehabt.
Genau.
Also in dem Gemeinschaftlichen, in dem Rausgehen liegt schon auch noch irgendwie etwas Besonderes. Eine Art Magie, kann man vielleicht sagen oder so.
Ja, also eben, es ist ein Beziehungsgeschehen. Und das ist etwas, was wir allein nicht sonst finden können. Darum, wir brauchen das Gegenüber. Oder es lohnt sich, mit jemandem wirklich darüber zu reden.
Und dann kann man vielleicht schon an dem Punkt sein, wo Veränderung kann einsetzen kann, oder ist das noch zu früh?
Wenn ich anfange, meine Bedürfnisse dann wahrzunehmen, dann kann ich anfangen, über Lösungsansätze nachzudenken. Also, was könnte ich denn jetzt anders machen? Und dann, glaube ich, braucht es eine Entscheidung. Das mache ich jetzt. Und wenn es nur etwas Konkretes ist, nicht etwas unbestimmt, sondern etwas ganz Konkretes. Und dann das, also nachdem ich mich entschieden habe, dass ich es anfange zu üben.
Und dann geht es wahrscheinlich so,
Erfahrungen sammeln.
Die bekannten 3 Monate, bis man das wahrscheinlich irgendwie implementiert hat.
Eben je nach Intensität von dieser Fremdbestimmung ist es einfacher oder schwieriger.
Genau, und dann wären wir eigentlich dann wahrscheinlich am Ziel, oder?
Zumindest also dann habe ich mal etwas Konkretes verändert und je nachdem,
braucht es noch ein bisschen mehr. Dann.
Ja, hilft das schon mal sehr, bringt das Erleichterung und das Gefühl von jetzt nehme ich Verantwortung für mich wahr. Und vielleicht, ja, eben braucht es noch mehr.
Und wie kann man das lernen, jetzt gerade, wenn man am Anfang ist, oder? Was muss alles passieren, dass man sich kann selber reflektieren, wenn man sich gerade auch nicht so gewohnt ist als Person, wo einfach vielleicht sich gar nicht so viel überlegt. Das ist halt einfach so, wie es ist.
Ja, da hoffe ich wirklich, dass es nicht zu schmerzhaft und krank werdend oder machend muss werden, bis eine Entscheidung kommt, da will ich jetzt etwas verändern oder da muss jetzt etwas passieren. Der Beginn von einer Veränderung liegt, glaube ich, wirklich im Bewusstwerden, im Anschauen und Ernstnehmen von dem, was ist. Also in dem Sinn braucht es nicht unbedingt etwas Gravierendes, Äußerliches, sondern es braucht, dass ich bewusst anschaue. Und das ernst nehmen, was ich sehe. Die Wahrnehmung ist eine starke Ressource, wie ich schon gesagt habe. Und es ist unumgänglich, dass ich die Realität anerkenne, weil nur in der Realität kann ich etwas verändern. nicht in der Vergangenheit und nicht in der Zukunft. Und es lohnt sich einfach, sich dem nicht allein zu stellen, weil was ich sehe, kann schmerzhaft sein, es kann wehtun. Und wenn ich dann jemanden habe, der mir kann auch tröstend zur Seite stehen, ist das sehr hilfreich.
Was würdest du sagen, eben, wie gross ist die Chance für eine positive Veränderung allgemein? Man hört ja schon immer wieder auch von so ein Leuten, oder allgemein hat man das Gefühl, wenn man manchmal Situationen oder Schicksal beobachtet oder auch, vielleicht tun uns das die gängigen Filme im Fernsehen so vermitteln, dass eben immer erst eine Veränderung passieren kann, wenn es dann eigentlich auch schon zu spät ist oder wenn man irgendwie im extremen roten Bereich läuft. Aber eben, so wie ich rausgehöre, es muss ja nicht so sein, es kann auch vorher schon passieren, aber allgemein, wie würdest du das einschätzen, wie gross ist da die Chance für eine positive Veränderung, dass man wirklich auch selbstbestimmt erleben kann?
Ich glaube, die Chancen stehen gut. Eigentlich ist es eine Entscheidung weit weg, dass etwas sich positiv kann verändern kann. Ich habe eigentlich alles, was ich dazu brauche. Ich kann anfangen mit Üben, meine Fähigkeiten zu verbessern, aber grundsätzlich habe ich, was ich brauche. Ich glaube, wir Menschen sind so gemacht, dass wir von den Voraussetzungen her das mitbringen. Also ich muss eigentlich nicht jemand anders werden, sondern ich kann mit dem anfangen, was da ist. Ich muss mich dort hinführen, dass ich mich entscheiden kann, das mache ich jetzt konkret. Möglichst fassbar, greifbar, klar, erkennbar und überprüfbar.
Und trotzdem gibt es ja immer wieder so viele Negativbeispiele. Wieso eigentlich? Fehlt es denn da irgendetwas? Oder ist es vielleicht die Hauptsache, dass man dann wie nicht will? Einfach, ist das dann so der eigene Stolz, der einem vielleicht davon abhält?
Ich glaube weniger, dass es um den Stolz geht, sondern mehr, ich habe so oft die Erfahrung gemacht, dass das nicht gelingt, dass die Enttäuschung einfach grösser ist. Und darum sage ich, es ist so wertvoll, wenn ich mit jemand anderem zusammen unterwegs bin, wenn ich das mit jemandem anfange zu teilen, weil dann komme ich etwas gespiegelt über, dann komme ich auch eine Ermutigung über. Jemand ist da, wo mich ermutigt, wo mir sagt, ja, das kannst du, das Konkrete kannst du. Aber wenn ich es versuche, allein zu arbeiten, dann bin ich einfach nur mit meiner Erfahrung. Und die ist oft wiederholt, eingeprägt und das kann entmutigend sein. Ja. Und ich persönlich glaube an einen Gott, der für uns ist und wo uns gerade in dem ganz nahe ist, so nahe wie kein Mensch sonst kann sein. Ich glaube, das ist die grösste Ressource für Veränderung.
Inwiefern, wie würdest du das definieren, was macht es aus, dass uns das helfen kann, indem wir eben auch schon, nur schon von dem her vielleicht sagen, hey, es geht nicht nur um mich, oder was kann das freisetzen?
Ich glaube, es gibt nichts Vergleichbares in dieser Welt, wo so ein klares Ja uns zuspricht, zu uns, wie Gott, wo ich glaube, dass er uns gemacht hat. Er hat uns ja nicht nur gemacht und uns dann allein lassen, sondern er hat uns ja sogar noch erlöst. Indem er die Verantwortung für unsere Fehler und für unser Misslingen, für unsere Zielverfehlungen übernommen hat. Er hat die Verantwortung übernommen. Wir können einfach das annehmen und Ja sagen dazu. Und jemand, der sogar sein Leben für mich gibt, ist wirklich vertrauenswürdig.
Gibt es sonst noch Eigenschaften, die unverzichtbar sind für einen positiven Veränderungsprozess?
Ich glaube, und ich wiederhole mich da auch, Mut und Entschlossenheit sind wirklich gute Voraussetzungen. Das ist das, was ich ganz am Anfang schon gesagt habe. Ebenso eine bewusste, ehrliche Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit ist unverzichtbar. Und die Bereitschaft, dass ich meine Selbstverantwortung wahrnehme, mich ernst nehme und über das rede, was ich will und was ich nicht will. Sich anfangen, gerade einfach auch das zu sagen, was ich sowieso denke und fühle. Und nicht versuchen, das irgendwo in wohlklingende Worte zu kleiden. Offene, ehrliche, direkte Kommunikation auf Augenhöhe, dass ich den anderen ebenbürtig sehe. Und selber nüchtern nachdenken und mir Fragen stellen. Nicht mir einfach nur Antworten liefern, sondern selber denken. Auch eine Demut, meine eigene Begrenztheit anzukennen und mich als Teil von etwas grösserem Ganzem zu verstehen. Das kann eine Familie sein, eine Firma, eine Gesellschaft, eine Gemeinde, wo alle Mitverantwortung zum Gesamtwohl mittragen.
Also in dem Sinne, man ist nicht allein, oder?
Ja, und ich bin Teil von etwas Grösserem. Und auch Bereitschaft, das Leben lang zu lernen und offen gegenüber dem Fremden und dem Ungewohnten zu sein, dem Unbekannten. Und Versöhnungsbereitschaft mit meinen Fehlern und Unvollkommenheiten. Und das Nachsehen mit den Fehlern und Unvollkommenheiten von gegenüber oder von anderen Menschen, ohne das einfach billig zu entschuldigen. auch da ein Anerkennen. Dann eine zunehmende Bereitschaft, meine Fähigkeiten, Talente und Begabungen auch wirklich einzubringen, zu nutzen und weiterzuentwickeln. Mich selber reflektieren und spiegeln lassen, Lob und konstruktives Feedback annehmen oder auch erfragen, wenn es nicht von selber kommt. Optionen und kreative Lösungen suchen und aktiv an denen zu arbeiten. Erfolg geniessen und feiern.
Das ist auch wichtig.
Allein oder mit anderen zusammen ist noch besser. Sich selber belohnen und wohlwollend mit sich umgehen, so wie man es mit einem guten Freund machen würde.
Nicht das Herz zu sich selber sein.
Genau. Das finde ich alles Eigenschaften, die in Bezug auf Autonomie wirklich wichtig sind.
Genau, wenn man diese Eigenschaften hat, gibt es ja aber vielleicht gleich noch Hilfestellungen, die einem helfen, um das umzusetzen. Was würdest du da noch für Zutaten hinzufügen für das gute Menü zu der Selbstautonomie?
Ich finde da ein wichtiges Zitat von Martin Buber: Ich werde am Du. Ich brauche es Gegenüber. Ich bin davon überzeugt, dass wir Menschen für Gemeinschaft gemacht sind und wir entwickeln uns am besten in Beziehungen, wenn da jemand ist, der uns Antwort gibt. Wir brauchen andere, die uns widerspiegeln. Und so schmerzhaft, dass es manchmal auch kann sein, in Beziehung zu leben oder in Beziehung verletzt worden zu sein, wir brauchen einander. Allein komme ich nicht in die Fülle vom Leben und ich würde sagen, es braucht Beziehung. Unbedingt.
Das beschließt so ein bisschen auch wunderbar, was, auf was es darauf ankommt und was wir brauchen. Wenn wir jetzt am Schluss von dem Gespräch sind, kannst du vielleicht noch mal kurz die wichtigsten Punkte, wo wir jetzt in den letzten paar Minuten oder ein bisschen mehr als paar Minuten besprochen haben, noch mal zusammenfassen zum Thema Selbstautonomie.
Für mich wichtige Punkte sind, dass ich meine Verantwortung, die ich für mich selber habe, wahrnehme. Ich glaube, Gott mutet uns die zu. Und dann, dass ich offen und direkt kommunizieren, sagen, was ich denke und was ich brauche. Und dass ich Verantwortung trage, mittrage, auch fürs Gesamtwohl, fürs Gemeinwohl von meinem Umfeld. Sagen das Menschen, sagen das Strukturen, sagen das die Umwelt oder auch die Natur. Und dass ich Beziehung suche, also dass ich Gemeinschaft suche. Menschen, wo ich mich kann anvertrauen. Und wenn es aktuell wenig Freundschaften oder keine Freundschaften gibt, dass ich organisierte Beziehungen eben zum Beispiel wie eine Beratung suche, damit ich mich kann entwickeln kann.
Jetzt gibt es ja vielleicht ganz viele Leute, die da zuhören und alle irgendwo in einer unterschiedlichen Lebensphase, Situation sind und wir kennen sie alle, nicht immer zeigt sich das Leben von der Sonnenseite, sondern wir sind auch uns der Schattenseite bewusst, gerade auch vielleicht, wenn man in einem Umfeld ist, wo man vielleicht einmal entmutigt worden ist oder vielleicht sogar auch ausgeschlossen in einem gewissen Sinn aus der Gemeinschaft, Gesellschaft und dann gibt es ja gerade so Phasen, wo man vielleicht denkt, hey, ich bin es ja nicht wert oder ich bin vielleicht nicht so viel wert wie andere oder vielleicht bin ich wirklich nicht in Anführungsschlusszeichen normal. Und gerade wenn man in so einer Situation ist oder vielleicht auch sonst in einer schwierigen Phase, wenn Umstände da sind, ist es ja vielleicht gerade auch schwierig, die Verantwortung und die Selbstwahrnehmung wahrzunehmen. Was hättest du da als Ermutigung und auch als Motivation für so Menschen, gerade entsprechende Schritte zu wagen?
Ich finde es wichtig, dass eben, wie ich es auch gesagt habe, zu anerkennen, die Realität zu anerkennen. So ist es im Moment. Und dass ich dann auch Verantwortung wahrnehme, indem dass ich Hilfe in Anspruch nehme. Das ist ja ein konkreter Schritt, Selbstfürsorge zu betreiben. Und dass ich mich dann informiere, was gibt es um mich herum für Hilfestellungen. Das kann psychosoziale Beratung sein, das kann Seelsorge sein. Und da gibt es gute Plattformen. Jetzt gerade in Bezug auf Transaktionsanalyse kann ich da auf die Webseite verweisen, asad.sgta.ch, wo Beratungsangebote drauf sind, wo es Literatur gibt, wo ich mich kann informieren kann. Und wo ich dann schon merke, in dem, dass ich mich informiere, dass ich etwas tue für mich. Das ist bereits der Anfang von Verantwortung für mich übernehmen.
Und dann bleibt man nicht allein, sein Problem wird nicht allein gelassen. Und es gibt auch immer Hoffnung, egal in welcher Situation, dass man auch drin ist. Also danke vielmals, Marco Warenberger, für das Gespräch und haben wir uns dem Thema heute können zusammenstellen und das ein bisschen vertiefen.
Danke, Karl.
Das Sich selber reflektieren und nicht zu wichtig nehmen, das sind wichtige Eigenschaften auf dem Weg zu einem selbstbestimmten Leben. Was ich auch noch daraus herausnehme, man muss mit seinen Problemen und Herausforderungen nicht allein bleiben, sondern man kann zu jemandem gehen. Sei das jemand Professionelles oder einfach ein Freund oder eine Freundin. Wenn man darüber redet, dann fängt der Veränderungsprozess auch schon an. Wenn ihr noch Fragen habt oder ihr ein Thema habt, wo ihr gerne mal Psychohygiene darüber hören möchtet, dann schreibt uns doch über den Kontakt in den Shownotes. Wir freuen uns, wenn ihr uns folgt auf den Kanal, wo ihr uns hört. Und wenn es euch gefällt, dann dürft ihr uns gerne auch eine gute Bewertung abgeben. Danke vielmals fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Psychohygiene. Coaching für Geist und Seele. Ein Podcast von RF Media Schweiz.